Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das ist typisch Jungs und jenes typisch Mädchen. In diese klassischen Geschlechterrollen ist unsere Welt immer noch häufig aufgeteilt. Aber langsam wird dieses binäre Denken aufgebrochen. Es gibt Platz für Zwischentöne. Über den Umgang mit Transidentität soll es heute bei Campus und Karriere im Schwerpunkt gehen. Und um die Forderung, redet doch endlich mit uns, bindet uns ein in politische Entscheidungen. Das fordern die Schülervertretungen und insbesondere die Bundesschülerkonferenz. Herzlich willkommen zu dieser halben Stunde Bildungsmagazin. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. In den sozialen Medien verbreiten sich immer wieder Challenges, also Mutproben, bei denen sich Nutzerinnen und Nutzer selbst filmen und andere mit den Filmen animieren, es ihnen nachzutun. Da gibt es dann harmlose Ideen, wo es um Fitness oder Geschicklichkeit geht. Ja, und dann gibt's gefährliche oder strafbare Challenges. Zum Beispiel das Zeigen des verbotenen Hitlergrußes, etwa im Klassenzimmer. Solche antisemitischen Vorfälle in der Schule häufen sich offenbar. Vergangene Woche hatten Schülervertretungen in 6 ostdeutschen Bundesländern den zunehmenden Rechtsextremismus an Schulen öffentlich beklagt. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie ein entschiedenes Gegensteuern und entsprechende Fortbildungen der Lehrkräfte. Dieser Forderung schließt sich die gerade frisch gewählte Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz Luisa Basner an.
Ich persönlich finde es total erschreckend und wir sehen natürlich auch, dass zunehmend Lehrende einfach noch stärker für die NS-Zeit sensibilisiert werden müssen. Und ein weiterer wichtiger Punkt und auch eine wichtige Forderung von uns ist, dass es eben einen verpflichtenden Besuch in Konzentrations- und Vernichtungslagern gibt. Natürlich ist dazu auch wichtig, dass der Rechtsextremismus früh einfach auch schon in den Politikunterricht gebracht wird, denn wir sehen, dass der Politikunterricht häufig sehr theoretisch ist. Und da muss man auf jeden Fall schauen, inwiefern da die aktuellen Themen einfach noch mehr eingebracht werden und nicht nur über Politiktheorie gesprochen wird, sondern eben auch über Rechtsextremismus und wie gefährlich Rechtsextremismus eigentlich ist.
Also eine Forderung der neu gewählten Spitze der Bundesschülerkonferenz. Übrigens wird morgen die vollständige Kriminalstatistik 2023 auf dem Tisch liegen und damit dann auch die Zahlen zu den extremistischen Straftaten auch unter Jugendlichen. Also ein Politikunterricht, das ist das eine, der aktuelle Themen aufgreift. Luisa Basner sieht aber noch weitere Baustellen im Schulbetrieb, etwa die mentale Gesundheit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler, die mehr in den Fokus gehört, wie die 17-Jährige im Gespräch erzählt.
Also für mich persönlich ist mentale Gesundheit auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und tatsächlich auch einer der großen Motivationen, warum ich überhaupt angefangen habe, mich zu engagieren, weil ich es nämlich total schlimm fand damals, wie ganz viele von meinen Mitschülern einfach sehr gelitten haben, quasi unter der Schule. Und dementsprechend werde ich das Thema auch auf jeden Fall fortführen, weil das für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig ist.
Was heißt denn fortführen genau? Mit welchen Forderungen gehen Sie da zum Beispiel in politische Gespräche?
Für mich persönlich ist es erstmal total wichtig, dass möglichst alle Menschen verstehen, wie stressig die Schule eigentlich ist und unter welchem Druck SchülerInnen eigentlich aktuell leiden. Denn der Leidensdruck ist aufgrund des Stresses und des Leistungsdrucks einfach total hoch. Und da ist es total wichtig, dass erstmal da ganz viel, ja, also dass es total nachvollzogen werden kann, erstmal von ganz vielen Akteuren. Gleichzeitig ist es aber auch total wichtig, und das ist eine Forderung, für die ich mich auch sehr stark machen möchte, dass die Schulpsychologie auf jeden Fall ausgeweitet wird und dass dort mehr rein investiert wird. Denn wir sehen aktuell, dass dies natürlich ein Faktor ist, warum sehr viele SchülerInnen leiden, weil sie einfach gar keine Anlaufstelle auch an den Schulen haben, wo sie sich dann um sich selber kümmern können und dass es jemanden gibt, der dann eben da auch für sie da ist und denen erklärt, dass es normal ist, diesen Leistungsdruck, diesen Stress zu haben und wie man auch damit umgehen kann.
Das sind aber dann sozusagen diejenigen, die den Stress, der schon entstanden ist, erst wieder hintenrum ausgleichen. Was würden Sie sich denn wünschen, dass eben dieser Stress und der Leistungsdruck nicht so massiv ist? Wie stellen Sie sich das vor?
Also es ist natürlich total wichtig, dass vor allem Schule dafür entschlankt wird. Es ist total wichtig, dass die Bewertung angepasst wird, natürlich in einem Faktor, weil dadurch natürlich ein ganz großer Leistungsdruck auch entsteht. Andererseits ist es aber auch dann in dem Punkt so, dass natürlich auch jeder Lernende einfach individuell gefördert werden muss, weil wir einfach sehen, dass wir dieses System Schule haben und ganz viel einfach über einen Kamm geschert wird und viele werden zu sehr in eine Box gepackt. Und dadurch ist es total wichtig, dass da viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse von den Lernenden eingegangen wird. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass grundsätzlich der gesamte Schulalltag da auch irgendwie ein Stück weit ja entschleunigt werden muss.
Entschleunigung habe ich gehört und auch der Bewertungsdruck muss weg. Heißt, Sie wollen, dass wir weggehen in Deutschland von Zensuren?
Grundsätzlich würde ich das so nicht sagen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es einfach wichtig ist, dass man schauen muss, inwiefern das aktuelle Bewertungssystem noch zeitgemäß ist, beziehungsweise inwiefern dies auch im Sinne der SchülerInnen ist. Und diese erbrachten Leistungen sollen ja eben die persönliche Entwicklung ja auch fördern, weil sie ja ermutigen sollen, indem man sieht, was man schon erreicht hat und eben nicht kontraproduktiv. Und ich glaube, man muss erstmal in diese Debatte einsteigen, inwieweit das aktuelle System zeitgemäß ist und dann schauen, wie man weiter vorgehen kann.
Gerade diskutieren wir viel öffentlich über Bedrohung für die Demokratie insgesamt. Und wichtige Wahlen stehen in diesem Jahr an, unter anderem mit der Europawahl, bei der auch Jugendliche ab 16 mitwählen dürfen. Wie ist da so die Rückmeldungen Ihrer Schülerinnen und Schüler? Fühlen die sich ausreichend informiert und vorbereitet?
Wir würden tatsächlich sagen, dass auf jeden Fall noch mehr passieren kann, gerade weil das Thema Europawahl häufig kein zentraler Schwerpunkt ist. Es ist natürlich total wichtig, dass in dem Sinne gefördert wird, inwiefern auch Politik direkt selber an die Schulen kommt und dass da eben auch nochmal geschaut wird, dass zum Beispiel Podiumsdiskussionen an den Schulen dazu angeboten werden zu dem Thema Europa. Das passiert teilweise leider noch nicht so viel.
Bleiben wir nochmal beim Thema Partizipation. Sie werden jetzt auch in Ihrem neuen Amt viel auf Politikerinnen und Politiker treffen. Und Ihr Vorgänger war desillusioniert, was diesen Umgang miteinander und das Gespräch miteinander angeht. Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach die Meinung von Schülerinnen und Schülern in der aktuellen Politik grundsätzlich?
Also ich würde sagen, dass wir tatsächlich einfach noch keine allzu große Lobby haben. Selbstverständlich wird unsere Meinung gehört. Aber trotzdem ist es so, dass wir einfach noch nicht den Schwerpunkt haben. Also viel wird noch über die Köpfe von den SchülerInnen entschieden und eben noch nicht mit uns. Und das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall sehr, sehr stark da auch kritisieren, weil wir eben auch sehen, dass Schülervertretungen beispielsweise an den Schulen häufig ja selber noch gar nicht gehört werden, aber auch in anderen Ebenen. Und das ist eben total wichtig, dass SchülerInnen auf jeden Fall mehr gehört werden, auch mehr einbezogen werden in den Prozess von Bildungspolitik.
Und wo würden Sie dann gerne einbezogen werden? Nennen Sie mal ein Beispiel vielleicht für ein Gremium oder Gremiumsarbeit?
Ich würde da tatsächlich gar nicht pauschal irgendwie ein Gremium nennen. Ich würde tatsächlich einfach sagen, dass es wichtig ist, dass SchülerInnen grundsätzlich bei Entscheidungen teilweise auch mit einbezogen werden. Selbstverständlich gibt es komplexe Entscheidungen, aber also wenn man jetzt sich direkt die Schulen anschaut zum Beispiel, dass dann da SchülerInnen mit einbezogen werden bei Entscheidungen, die die Schule selber betreffen, zum Beispiel einfach einen Tischkicker zum Beispiel. Aber wenn wir jetzt uns hier zum Beispiel die Bundesebene anschauen, dass es dann natürlich auch total wichtig ist, dass wir dann eben auch vom Bundesministerium teilweise einfach in Entscheidungen mit einbezogen werden und auch da nochmal stärker einfach in die Anhörung auch mit den Abgeordneten zum Beispiel vom Bildungsausschuss gehen.
Die aktuelle Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Luisa Basner, war das. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Transident. Das ist eine Bezeichnung für Menschen, bei denen das Geschlecht, mit dem sie zur Welt gekommen sind, nicht mit dem gefühlten Geschlecht übereinstimmt. Oder auch für Menschen, die sich nicht klar zuordnen wollen. Und das merken sie oft schon im frühesten Kindesalter. Spätestens in der Pubertät, wenn es dann verstärkt um sexuelle Identität geht, sollte das auch im Unterricht aufgegriffen werden. Maike Striethold hat für uns recherchiert, wie nicht nur einzelne Lehrkräfte, sondern eine gesamte Schulgemeinschaft mit geschlechtlicher Vielfalt aufgeklärt und offen umgehen kann.
Als der 14-jährige Kim, der eigentlich anders heißt, vor 1,5 Jahren die Schule wechselte, begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt mit neuer Identität und einem neuen Namen.
Ich wurde vorgestellt und ich habe gesagt, nein, also ich heiße nicht so, mein Name ist das, meine Pronomen sind das. Meine Klassenlehrerin hat dann ein E-Mail an die alle anderen Lehrkräfte geschrieben. Ja, seitdem hatte ich eigentlich überhaupt keine Probleme, mindestens mit meinem Namen. Ich bin nicht binär.
Nicht-binär bedeutet, dass sich Kim weder als Junge noch als Mädchen identifiziert. Kim möchte aber mit männlichen Pronomen, also mit er, angesprochen werden. Mit dem Outing hatte er damals bewusst auf den Schulwechsel gewartet.
Diese Schule ist viel akzeptierender als meine letzte Schule. Ich habe von mehreren meiner Freunden an meiner alten Schule schon mitbekommen, dass manche von denen homophob waren. Und es gab überhaupt keine queere Visibilität in der Schule. Wir hatten genau eine queere Lehrerin an der Schule, aber bei der habe ich mich auch nicht sicher genug gefühlt.
An der neuen Schule fühlt sich Kim sehr wohl. Das liegt auch daran, dass es hier gleich mehrere queere LehrerInnen gibt, die mit dem Thema offen umgehen. Und das ist nicht alles.
Vor unserer Schule hängt eine Pride Flag, wir haben eine Infowand. Man geht durch die Schule und man versteht, dass man akzeptiert wird.
Schulen sind bezüglich Geschlechtervielfalt gerade in der Umbruchphase, sagt Anne Feldmann, die seit 10 Jahren beim Magnus-Hirschfeld-Zentrum Hamburg queere Aufklärungsarbeit in Schulklassen macht.
Als ich angefangen habe, war noch alles viel, viel binärer gedacht. Geschlechtliche Vielfalt, die es auch schon immer gab, kommt manchen Menschen einfach sehr neu vor, weil sie jetzt sichtbarer geworden ist. Also ich meine, wir haben jetzt den Eintrag mit dem dritten Geschlecht. Alleine dafür wäre es dann ja nötig, auch Schulgebäude und Konzepte so umzuändern, dass es nicht mehr alles so krass binär getrennt ist und wo sich alle SchülerInnen wohlfühlen und sie selbst sein können.
Ein solcher Umbau ist für Anne Feldmann nicht notwendiges Übel, sondern vielmehr eine Chance für alle.
Man hat ja nicht nur die Anzahl an SchülerInnen, die irgendwie nicht binär, genderqueer, trans sind, was davon, sondern auch so finden wahrscheinlich einige SchülerInnen das gar nicht schlecht, wenn sie allein auf Toilette gehen können.
Weil die geschlechtsneutrale Toilette eine Einzelkabine ist und Privatsphäre bietet. Dass immer mehr Schulen Geschlechtervielfalt als Thema aufgreifen, beobachtet auch Beate Proll. Sie ist im Landesinstitut für Lehrerbildung in Hamburg für Sexualerziehung zuständig.
Da gibt es auch Schulen, die sagen, wir setzen da Schwerpunkte, wir machen das erstmal nur in Jahrgangsstufe 7, 8, 9, schauen, was wir in den einzelnen Fächern stärker machen können und wie divers unser Material ausgestaltet ist. Wenn ich über Geschlechterpädagogik nachdenke, habe ich da natürlich gesellschaftlich auch riesengroße Felder.
Nämlich zum Beispiel die Möglichkeit, starre Rollenvorstellungen von Jungen und Mädchen aufzubrechen. Proll betont, dass es letztlich eben nicht nur um nicht-binäre oder trans Kinder und Jugendliche geht.
Weil ich einfach Erfahrungen mache mit anderen Lebensstilen, anderen Deutungen von Welt und eher eine fragende Haltung entwickle. Persönliche Entwicklungen können sehr unterschiedlich sein. Also die Wahrnehmung zu schärfen und vielleicht auch erstmal nur auszuhalten. Und das, glaube ich, ist für unsere jetzige gesellschaftspolitische Entwicklung ganz entscheidend, auch zu lernen, was eigentlich Grund- und Menschenrechte, was das bedeutet.
Ablehnung gegen das Thema kennt Beate Proll aber auch, seitens Eltern, Lehrkräften und auch SchülerInnen. Ebenso wie die Workshop-Leiterin Anne Feldmann.
Also so eine ablehnende Haltung, die eben vor 10 Jahren noch der sexuellen Vielfalt gegenüber war, ne? Also dass gesagt wird, ja, das ist nur eine Phase, das bilden die sich ein und so, das ist jetzt, sind das jetzt die Hauptpunkte, die eben gegen geschlechtliche Vielfalt fallen. Aber natürlich hoffe ich einfach, dass dann die gleiche positive Entwicklung auch bei dem Thema in den nächsten Jahren kommt.
Was dabei unterstützend wirken könnte, es werden auch immer mehr queere Lehrkräfte im Schulalltag sichtbar.
Maike Striethold berichtete. Und die Vorbehalte und Befürchtungen, die es gibt in unserer Gesellschaft gegenüber Geschlechtervielfalt, werden wir uns gleich nochmal ausführlicher anschauen hier bei Campus und Karriere. Sichtbarkeit und Aufklärung machen es transidenten Jugendlichen leichter, zum Beispiel in der Schule. Und selbst wenn wir wissen, dass die Mehrheit der Kinder nicht betroffen ist, haben wir auch gerade gehört, dass alle profitieren, wenn die typischen Geschlechterrollen, starke Männer, emotionale Frauen, auch mal hinterfragt werden. Das ist ein großes gesellschaftliches Thema, klar, und oft wird genau darüber gestritten. Ist es nun Hype, eine Gender-Ideologie, die übergestülpt wird? Irritieren oder überfordern wir Kinder und Jugendliche? Dr. Lisa Hasenbein arbeitet beim Deutschen Jugendinstitut. Sie ist Psychologin dort, forscht zu Bedingungen des Aufwachsens Jugendlicher in Deutschland und hat Fortbildungen für Lehrkräfte konzipiert. Man kann ja den Eindruck gewinnen, dass sich immer mehr junge Menschen in ihrem Körper nicht wohlfühlen. Und ich wollte von Frau Dr. Hasenbein wissen, stimmt das denn? Werden es tatsächlich immer mehr?
Es ist ganz schwierig zu sagen, weil wir wirklich in Deutschland keine wirklich belastbaren repräsentativen Daten dazu haben, um da sagen zu können, ganz klar, das ist so, das sehen wir. Es ist aber durchaus so, dass wir beobachten können in verschiedenen Projekten, dass es mehr Thema wird.
Und was sind die Gründe dafür, dass das jetzt auch mehr Thema ist? Haben Sie da eine Idee zu?
Also ich meine, man kann ja immer so ein bisschen auch zurückdenken, wie das vor einigen Jahren, Jahrzehnten mit dem Thema Homosexualität war. Das ist ja auch aus der Tabuzone raus und auch beim Thema geschlechtliche Vielfalt merkt man einfach, es sind Bestrebungen da, es gibt immer mehr Menschen, die sich für Sichtbarkeit, für Akzeptanz einsetzen und das zeigt natürlich Wirkung.
Das heißt, es ist heute selbstverständlicher geworden, darüber zu reden und auch offen reden zu können. Können Sie denn dahinter, wie ja einige behaupten, einen Hype zur Transidentität erkennen?
Ich würde es nicht Hype nennen. Es gibt ja auch so Begriffe wie Hypersichtbarkeit, dass man wirklich sagt, es geht eigentlich schon drüber hinaus. Es ist nicht mal nur eine Sichtbarkeit, sondern es wird überbewertet. Würde ich nicht so sehen. Also ich finde, da muss man auch gerade immer mit den Personen sprechen, die sich selbst angesprochen fühlen, die sagen, ich bin jemand, ich fühle mich nicht dem Geschlecht zugehörig, das mir bei meiner Geburt zugewiesen wurde. Und da ist ja oft eher noch die Stimme, dass man das Gefühl hat, man wird trotzdem nicht gesehen, man wird trotzdem nicht voll akzeptiert. Und ich glaube, solange das nach wie vor der Fall ist, würde ich da jetzt nicht davon sprechen, dass wir schon drüber in so einer Hype-Hyperphase sind.
Im Beitrag gerade haben wir gehört, dass Geschlechtervielfalt meist so in den Klassenstufen 7, 8 zum ersten Mal aufgegriffen wird, derzeit in den Schulen. Also wenn die Kinder so 13, 14 Jahre alt sind. Ist das dann aus Ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt?
Also eigentlich ist es fast schon zu spät. Also es ist ein bisschen die Frage, der richtige Zeitpunkt ist sehr, sehr schwer zu benennen, weil das, was wir sehen, ist, dass das Thema eigene geschlechtliche Identität zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten in ganz unterschiedlichen Altersspannen relevant wird für die jungen Menschen. Also es gibt diejenigen, die letztlich bereits in der frühen Kindheit das Gefühl haben, das ist nicht richtig, es stimmt was nicht. Teilweise kann man es dann vielleicht noch nicht einordnen, noch nicht benennen, was aber ja auch daran liegen kann, dass es noch nicht zum Thema gemacht wurde. Manche merken es erst später, bei manchen stellt sich das Gefühl sehr plötzlich ein. Also diese Prozesse der Bewusstwerdung sind sehr, sehr vielfältig, weshalb es nicht den richtigen Zeitpunkt gibt. Aber ich würde mal sagen, man sollte nicht davor zurückschrecken, es früh zu thematisieren, auf eine altersangemessene Art und Weise natürlich.
Gibt es da genügend Lehrmaterialien inzwischen und sind Lehrkräfte auf ja auch ein mögliches Coming-out oder überhaupt auf Transidentität ausreichend vorbereitet aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass es schon Raum nach oben gibt an der Stelle. Ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Lehrkraft, von der man eben sagen kann, man ist vorbereitet oder nicht. Aber was man ja schon noch mal ganz viel hört, dass von Unsicherheit gesprochen wird, dass natürlich auch die jungen Menschen, also wir sprechen viel mit jungen Menschen in unserer Forschung, dass die berichten, dass sie diese Unsicherheit spüren, dass das Thema dann vielleicht einfach komplett ausgeklammert und ignoriert wird, was ja auch an Unsicherheit liegen kann. Also da ist Raum nach oben.
Das ist nur so eine Phase, das bilden die sich ein. Das war so ein O-Ton, der mir aus dem Beitrag von eben noch hängen geblieben ist. Ist ja eine zurückweisende Haltung und vielleicht eine Reaktion von Eltern oder auch Lehrkräften gegenüber transidenten Jugendlichen. Ich würde jetzt mal sagen, ganz Unrecht haben sie vielleicht nicht. Schließlich ist ja die Pubertät eine Zeit, in der viel Entwicklung stattfindet, in der eigene Identität und auch geschlechtliche Identität, wo es dann ums Ausprobieren geht.
Absolut. Also Ausprobieren gehört zum Jugendalter dazu. Darum geht's. Und jetzt auch gar nicht auf eine negativ konnotierte Art und Weise. Das ist wichtig, wenn man die eigene Identität ausbildet. Was ich schwierig finde, wenn man pauschal sagt, also da schwimmt ja auch so ein bisschen dieses Ding mit, na, das legt sich schon wieder. Also so ein Absprechen dessen, was da gerade erfahren wird. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Weil das genau das ist, was es auch jungen Menschen noch schwieriger macht. Also ich sag mal so, sich mit diesem Vorwurf auseinanderzusetzen, setzt ja auch unter Druck. Also was wir schon hören, dass junge Menschen dann das Gefühl haben, sie müssen sich ganz sicher sein, bevor sie was sagen, nach außen kommunizieren, weil sie sonst nicht ernst genommen werden, Sorge haben, dass sie sich dann eben diesen Vorwürfen des Ausprobierens und des Nichtsicherseins aussetzen. Und das macht es natürlich umso schwieriger zu unterstützen, ins Gespräch zu kommen, wenn das grundlegend schon mal ja in Frage gestellt wird.
Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass da auch die echte Sorge dahinter steckt, die Befürchtung, dass sich Jugendliche zu früh und zu leichtfertig für einen körperlichen Eingriff auch entscheiden.
Also die Sorge ist absolut berechtigt und deshalb geht es ja auch ganz, ganz viel um ein Ernstnehmen, um ein Kommunizieren, also dass man eben ja junge Menschen auch begleitet auf diesem Weg. Also was wir schon ganz klar sehen in unseren Interviews, die wir beispielsweise erst geführt haben mit trans- und nicht-binären jungen Menschen, dass es oft ganz, ganz lange Prozesse sind, wo es erstmal mit sich selbst ausgemacht wird. Also ich glaube, da spricht gar niemand davon, dass da überstürzt Dinge gemacht werden, aber dafür muss man auch erstmal ins Gespräch kommen.
Die Rede war gerade auch von einer zusätzlichen Unisex-Toilette, die für alle zugänglich ist. Aber damit ist es ja nicht getan, gerade an Schule, um eine gewisse Offenheit und die Möglichkeit zu geben, dass ich mich als transidenter Jugendlicher auch wohlfühle. Ich denke dann zum Beispiel auch noch an Klassenfahrten zum Beispiel, wo es um die Aufteilung der Zimmer geht oder die Umkleidekabine im Sportunterricht. Es ist viel zu berücksichtigen für eine Schule.
Absolut. Also das ist, da merkt man auch einfach, dass dieser Kontext Schule sehr, sehr vielschichtig ist. Also wenn wir jetzt über Toiletten und solche Dinge sprechen, das sind ja eher strukturelle Fragen und die stellen schon vor Herausforderungen. Und dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie gehe ich denn damit um, wie das Thema behandelt wird. Jetzt nicht nur, dass ich explizit darüber aufkläre, sondern auch, wie gehen Lehrkräfte in ihrem Unterricht mit dem Thema Geschlecht um, in den verschiedensten Kontexten. Das kann ja eine Sachaufgabe im Fach Mathematik sein oder irgendwie sowas. Wie gehe ich mit verschiedenen Formen der Diskriminierung um? Also das ist an den unterschiedlichsten Stellen und da gibt es auch gar nicht den einen Ansatzpunkt, wo man sagt, da setze ich jetzt an. Ich glaube, an jeder Stelle, an der sich was bewegt, ist es gut.
Geschlechtervielfalt an Schulen. Unser Schwerpunkt heute in der Sendung. Danke an Dr. Lisa Hasenbein vom Deutschen Jugendinstitut mit Einordnungen dazu. Wie oft wir hier bei Campus und Karriere schon über Cyberangriffe berichtet haben, die ganze Hochschulen oder Kommunen lahmgelegt haben. Jetzt zeigt sich in einer Studie der kanadischen Uni Waterloo und der TU Darmstadt, Freitag, so kurz vor Feierabend, da lohnt sich ein Hackerangriff ganz besonders. Mehr als 100 Angestellte wurden gefragt, wie sorgfältig sie mit den IT-Sicherheitsbestimmungen ihres Unternehmens umgehen. Und zwar lief die Befragung montags, mittwochs und freitags, dreimal am Tag über einen Monat hinweg. Das Ergebnis, morgens waren die Menschen oft hoch motiviert, vorsichtig zu sein. Die Motivation nahm aber bei einigen im Laufe des Tages ab. Und auch im Laufe der Woche ließ die Vorsicht nach. Freitags war die Aufmerksamkeit dann besonders gering. Klar, da sind die meisten von uns gedanklich ja auch schon am Wochenende. Davon sind wir jetzt noch ein bisschen entfernt. Haben Sie trotzdem einen schönen Tag hier bei uns im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Gebert. Tschüss.